Wir haben vorher den 23. Psalm gesungen und da ist mir unmittelbar eine Begebenheit eingefallen. Wir haben kurzfristig spontan eine Woche Urlaub gemacht, und zwar in der Nähe von Innsbruck in Tirol. Sind dort Bergwandern gegangen. Wir hatten absolut fantastisches, schönstes Wetter dafür. Und am ersten Sonntag, also es wird morgen, werden es zwei Wochen, am ersten Sonntag, den wir dort verbracht haben, gab es dort den Almabtrieb. Habt ihr vielleicht auch schon gehört. Das Vieh, Rinder, Schafe werden im Frühjahr auf die Almen hinaufgetrieben, verbringen dort oben den Sommer und dann im Herbst, bevor das Wetter schlecht wird, bevor der Schnee fällt, werden sie wieder heruntergetrieben in die Ställe der Bauern, zu denen sie gehören. Und es war interessant, wir haben uns diesen Almabtrieb ein bisschen angeschaut. Bei der Gelegenheit fällt mir ein, dass ich jetzt wahrscheinlich den Alois ganz fürchterlich zum Schwitzen bringen werde, weil ich ihn nicht darauf vorbereitet habe, dass ich diese Geschichte erzähle. Vergibst du mir, Alois? Ich glaube, er vergibt mir. Okay, gut. Dann erzähle ich weiter. Es war interessant, dem ganzen Treiben zuzuschauen. Die Bauern hatten nämlich mit den Kühen ihre liebe Mühe, diese also schön herzurichten, zu schmücken, die Glocken umzuhängen, Zweige auf ihre Stirnen zu binden, auf die Köpfe, auf die Schädel, sie einfach schön herzurichten für den Almabtrieb, wie das üblich ist. Also mit den Kühen war das sehr, sehr mühsam, die wollten nicht, die haben ständig versucht, da den Schmuck, den man ihnen angebracht hat, abzustreifen. Und als es dann endlich losging, war das auch wiederum fürchterlich schwierig, die einigermaßen da rauszuzerren auf den Weg, den sie dann heruntergehen sollten und die auch einigermaßen auf dem Weg zu halten. Die einen wollten da wieder raus und wollten gleich wieder auf der Wiese irgendwelches Gras fressen. Und neben dort war auch eine kleine Gruppe von Schafen mit ihrem Hirten. Also die Kühe gingen los, das war ein ziemliches Chaos. Als der Schäfer seinen Schafen Signal gab, dass es jetzt losgeht, da sprangen sie auf oder hörten mit dem Fressen auf oder was sie auch immer taten und folgten ihm schlicht und ergreifend nach und taten nichts anderes, als ihm einfach nur nachzufolgen. Das war faszinierend anzuschauen. Und Geschwister, wir müssen uns fragen, welche Art sind wir eigentlich? Sind wir mehr die Kühe, die alles Mögliche wollen, am liebsten da oben bleiben und auf den Wiesen weiter grasen? Oder sind wir die Schafe, die ihrem Schäfer, ihrem Hirten einfach vertrauensvoll nachfolgen? Im ersten Buch Mose lesen wir die Begebenheiten, die wichtigsten Geschichten, die wichtigsten Ereignisse im Leben unseres Glaubensvaters, wie Paulus ihn im Römerbrief nennt, von Abraham. Und es gibt verschiedene Geschichten. Natürlich ganz besonders wichtig der Bund, den Gott mit Abraham schließt. Wir lesen die alles überragende und weit in den neuen Bund hineinweisende Geschichte, wo Gott Abraham auffordert, seinen Sohn Isaak zu opfern. Und Abraham ist wie ein Schaf, ohne weiteres bereit, seinem Gott, seinem Hirten zu folgen. Wir lesen weitere Geschichten, Geschichten, die auch nicht so schön sind. Beispielsweise die Geschichte, in der Abraham verleugnet, dass Sarah seine Frau ist und sie nur seine Schwester nennt. Und schließlich und endlich lesen wir im 14. Kapitel des ersten Buchs Mose eine Geschichte, die relativ erstaunlich anmutet. Denn dort tritt uns Abraham als richtiger Haudegen entgegen. Der Hintergrund des Ganzen besteht darin, dass Kedorlaomer, der König von Elam, wie er dort genannt wird, in 1. Mose Kapitel 14, mit seinen Verbündeten einen Krieg anfängt, einen Krieg gegen Sodom. Und er besiegt Sodom, er führt viele von dort, die dort ansässig sind, gefangen weg, unter anderem auch Lot, der Abrahams Neffe ist. Er wird auch weggeführt. Was macht Abraham? Er hat es hier immerhin mit einer Kriegsmacht zu tun, von mehreren Königen. Dennoch entschließt er sich, obwohl er ja nun kein Heer hat, er hat 318 Knechte zwar, man liest und staunt, 318, aber die sind ja nun in erster Linie damit beschäftigt, seinen Haushalt und seine ganzen Herden, sein Vieh zu treiben und zu ernähren und zu weiden. Er zieht jetzt mit diesen 318 Knechten wohlgemerkt, nicht einer Armee, sondern er zieht mit diesen 318 Knechten los. Gegen Kedorlaoma und seine ganzen verbündeten Armeen, toll dreist, teilt er auch noch diese 318 Leute und fällt, was nun auch eigentlich kriegstechnisch nicht üblich ist, ja, in Rom beispielsweise, und nicht nur in Rom, sondern auch noch sehr viel später, zum Beispiel zu Napoleons Zeiten, ich wollte, es wäre Nacht oder die Preußen kämen, zu Abend hörte man auf mit Kämpfen. Und dieser Abraham macht nun Folgendes, er teilt seine 318 in zwei Truppen auf und fällt in der Nacht über dieses Heer Kedorlaomas her. Und ich denke, wir kennen alle die Geschichte, er schlägt sie vernichtend und befreit seinen Neffen Lot. Und jetzt im unmittelbaren Anschluss daran lesen wir in 1. Mose Kapitel 14 in den Versen 17 bis 20 eine eigenartige und erstaunliche Fortsetzung, eine Fortsetzung dieser Geschichte, in der ein Namen erwähnt wird, der bis dato überhaupt noch nicht erwähnt worden ist in der Bibel. Und man muss auch danach erstmal lange wieder suchen, bis er nochmal erwähnt wird. Lesen wir 1. Mose Kapitel 14, die Verse 17 bis 20. 1. Mose Kapitel 14, die Verse 17 bis 20. Als er nun, die Rede ist natürlich hier von Abraham oder von Abram, wie er damals noch geheißen hat, als er nun zurückkam von dem Sieg über Kedorlaomer und die Könige mit ihm, ging ihm entgegen der König von Sodom in das Tal Schave. Das ist das Königstal. Aber Melchisedek, der König von Salem, trug Brot und Wein heraus und er war ein Priester Gottes des Höchsten und segnete ihn und sprach, Gesegnet seist du, Abram, vom höchsten Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und gelobt sei Gott, der Höchste, der deine Feinde in deine Hand gegeben hat. Und Abram gab ihm den Zehnten von allem. Man fragt sich natürlich unweigerlich, wer ist dieser Melchisedek? Er wird hier genannt als ein Priester Gottes des Höchsten. Und ich habe gerade eben schon erwähnt, man muss in der Bibel lang schauen und suchen, bis man diesen Namen wieder entdeckt. Man entdeckt ihn erst wieder im 110. Psalm und in Vers 4. Und das sind auch gleichzeitig die beiden einzigen Stellen im Alten Testament, wo dieser Name Melchisedek vorkommt. Nämlich genau im 14. Kapitel des 1. Buchs Mose und im 110. Psalm. Lesen wir jetzt auch noch den 110. Psalm und den Vers 4. Psalm 110, Vers 4. Der Herr hat geschworen, und es wird ihn nicht gereuen, heißt es hier. Du bist ein Priester ewiglich, nach der Weise Melchisedeks. Hier also die zweite Erwähnung dieses Namens. Natürlich hat man sich viele Gedanken gemacht, insbesondere auch im späten Judentum, was dieser Melchisedek und wer dieser Melchisedek eigentlich ist und wofür er steht. Und es gab im späten Judentum eine ganze Reihe von Spekulationen über diesen Melchisedek. So wurde zum einen angenommen, dass er Sem sei, also ein Sohn Noahs. Eine andere Spekulation über die Person Melchisedeks besagte, dass er der Erzengel Michael sei. Schließlich ein jüdischer Philosoph, Philo, der zur Zeit Jesu Christi lebte, meinte, Melchisedek sei der griechisch Logos, der göttliche Geist und das göttliche Wort. Tatsächlich bleibt es bei Spekulationen. Und erst im Neuen Testament bekommen wir eine endgültige und definitive Aussage über diesen Melchisedek. In einem Brief wird seine Person angesprochen. Und ich denke, die meisten von euch erraten, welchen Brief ich meine. Es ist nämlich genau der Hebräerbrief. In Hebräer Kapitel 6 und Vers 20 heißt es, Hebräer Kapitel 6 und Vers 20, dahin ist der Vorläufer für uns gegangen. Mit da hinein ist gemeint, es referenziert auf den vorhergehenden Vers, auf den Vers 19, nämlich in das Allerheiligste. Da hinein ist der Vorläufer für uns gegangen, Jesus, der ein hoher Priester geworden ist in Ewigkeit, nach der Ordnung Melchisedeks. Mit anderen Worten, das Neue Testament setzt Jesus Christus mit diesem Melchisedek aus dem Alten Testament gleich. Und was nun hier im Hebräerbrief folgt, in den Kapiteln 7, 8, 9 und auch noch der ersten Hälfte des 10. Kapitels, ist eine höchst interessante Interpretation, ein Brückenschlag, wenn man so will, eine Auslegung dessen, was der Hohepriester und der gesamte Gottesdienst im Alten Bund und im Alten Testament, die Stiftshütte mit ihren Geräten, wofür sie eigentlich gestanden haben. Und der Mittelpunkt dieses gesamten Gedankengangs, die Kernaussage der gesamten Erläuterungen hier, die wir in 3,5 Kapitel lesen, ist: Jesus ist unser hoher Priester. Nun, Geschwister, wenn wir im Hebräerbrief und damit in der Bibel 3,5 Kapitel, es ist sogar noch etwas mehr, denn bereits im 4. Kapitel und auch im 5. Kapitel des Hebräerbriefs wird auf dieses Thema Jesus Christus als unser hoher Priester eingegangen. Wenn also die Bibel so viel Platz auf dieses Thema verwendet, Jesus Christus als unser hoher Priester, ja, dann hat das schon eine ganz gewaltige Aussage für uns. Und dann, Geschwister, meine ich, ist es Zeit und absolut wert, uns mit diesem Thema Jesus, unser hoher Priester, zu beschäftigen und ausführlicher zu beschäftigen. So, jetzt habe ich also in langen Worten gesagt, dass im Prinzip meine Predigt die Fortsetzung der Kurzpredigt von Hans-Jürgen ist. Und wir haben uns nicht abgesprochen. Es ist immer wieder erstaunlich. Mit dieser Predigt will ich aufzeigen, was diese hohe Priesterschaft Jesu Christi für uns bedeutet. Lasst mich anfangen mit einem ersten Aspekt und zuvor Hebräer Kapitel 7, die Verse 1 bis 3 lesen. Hebräer Kapitel 7, die Verse 1 bis 3. Dieser Melchisedek aber war König von Salem, Priester Gottes des Höchsten. Er ging Abraham entgegen, als der vom Sieg über die Könige zurückkam und segnete ihn. Wir haben die Geschichte gelesen. Ihm gab Abraham auch den Zehnten von allem. Erstens heißt er übersetzt König der Gerechtigkeit. Dann aber auch König von Salem, das ist König des Friedens. Er ist ohne Vater, ohne Mutter, ohne Stammbaum und hat weder Anfang der Tage noch Ende des Lebens. So gleicht er dem Sohn Gottes und bleibt Priester in Ewigkeit. Und in den nachfolgenden Versen führt nun der Autor des Hebräerbriefs aus, ja, was es mit diesem hohen Priester, mit Jesus Christus, Besonderes auf sich hat. Und der Gedankengang des Autors des Hebräerbriefs ist ungefähr folgendermaßen. Wir lesen es insbesondere in Vers 12. Er sagt hier: Leute, liebe Zuhörer und Leser, wenn das Priestertum, das durch Aaron gekommen ist, also im mosaischen Gesetz verankert ist, wenn dieses Priestertum vollkommen gewesen wäre, warum hätte Gott eigentlich dann ein neues Priestertum einführen müssen? Warum hätte er im 110. Psalm ein Versprechen abgeben müssen, lange nach dem mosaischen Gesetz, dass er einen Priester in Ewigkeit
nicht nach der Ordnung Aarons, sondern in der Ordnung Melchisedeks einsetzen wird. Und er fährt weiterhin fort, Jesus Christus, und wir haben ja bereits im 20. Vers des 6. Kapitels und auch in den ersten drei Versen des 7. Kapitels im Hebräerbrief gelesen, dass der Autor des Hebräerbriefs Jesus mit Melchisedek gleichsetzt. Nun ist aber Jesus Christus ja nicht aus dem Stamm Aaron, sondern er ist aus Juda. Wir sehen also eine Veränderung des Gesetzes. Paulus verwendet diesen gleichen Begriff, Nomos, wenn er beispielsweise im 3. Kapitel des Galaterbriefs klar und deutlich macht, dass dieses Gesetz ein Zuchtmeister war, unter dem wir jetzt aber nicht mehr stehen. Und der ähnliche Gedankengang hier. Denn das Gesetz, dieses Nomos, das mosaische Gesetz, konnte nichts zur Vollendung bringen. Und eingeführt wird eine bessere Hoffnung, durch die wir uns zu Gott nahen. Was der Autor des Hebräerbriefs hier also deutlich macht, ist, dass wir nicht mehr dem mosaischen Gesetz unterliegen, sondern einem neuen Gesetz. Und er geht jetzt gleich in den nächsten Versen genauer darauf ein. Die Verse 20 und 21 im 7. Kapitel des Hebräerbriefs. Und das geschah nicht ohne Eid, denn jene sind ohne Eid Priester geworden, dieser aber durch den Eid dessen, der zu ihm spricht. Wiederum der 110. Psalm. Der Herr hat geschworen und es wird ihn nicht gereuen, du bist ein Priester in Ewigkeit. So ist 22. Vers, so ist Jesus Bürger eines viel besseren Bundes geworden. Und Hebräer Kapitel 8 und Vers 6 sagt, nun aber hat er ein höheres, und die Rede ist natürlich von Jesus, nun aber hat er ein höheres Amt empfangen, wie er ja auch der Mittler eines besseren Bundes ist, der auf besseren Verheißungen gegründet ist. Ein besserer Bund, der auf besseren Verheißungen gegründet ist. Jesus Christus ist kein Priester in der Ordnung Aarons. Er ist ein Priester in einer anderen, in der eigentlich ursprünglichen Ordnung, in Gottes Ordnung, in Gottes Ewigkeit. Und er bringt uns mit seinem Priestertum einen neuen Bund und einen besseren Bund, wie es hier gesagt wird. Und warum ist dieser Bund besser, Geschwister? Er ist einfach deswegen besser, weil er auf bessere Verheißungen gegründet ist. Und Geschwister, wir sollten uns einmal an der Stelle kurz wenigstens die Zeit nehmen und uns überlegen, worin diese besseren Verheißungen bestehen. Ich erhebe mit dem Folgenden keinen Anspruch auf Vollständigkeit, aber ich habe mir einmal vier dieser besseren Verheißungen aufgeschrieben. Zuvor ganz kurz, was waren die Verheißungen im Alten Bund? Beispielsweise nachzulesen in den Kapiteln über Segen und Fluch, etwa in 5. Mose Kapitel 28. Die Verheißungen im Alten Bund waren physischer Wohlstand, waren nationale Sicherheit und Frieden, waren Ansehen des Volkes Israel in den umliegenden Völkern. Das waren die Verheißungen des Alten Bundes. Es waren hauptsächlich nationale, physische Verheißungen. Geschwister, was sind die Verheißungen des neuen Bundes? Lasst mich vier kurz aufzählen. Eine Verheißung, wir werden von Sünde befreit. Sünde, Geschwister, versklavt uns. Ganz egal, was wir jetzt hernehmen. Sei es übermäßiger Alkoholkonsum, sei es Abhängigkeit von Nikotin, sei es Spielsucht oder seien es, was weiß ich, Habgier, Besserwisserei. Ich bin ganz toll, mir kann überhaupt keiner was. Mensch, war ich heute wieder gut. Überheblichkeit, Hochmut, sexuelle Ausschweifung und die Liste lässt sich lange fortsetzen. Sünde bemächtigt sich unserer Persönlichkeit. Sie dringt in uns ein und sie versklavt uns. Aber auf der anderen Seite wissen wir, dass wir durch Jesus, dadurch, dass wir getauft sind, nämlich in seinen Tod getauft sind, so führt es Paulus jedenfalls im 6. Kapitel des Römerbriefs aus, der Sünde sterben. Und indem wir aus diesem Wassergrab wieder herauskommen aus dem Wassergrab, eine Entsprechung, ein Bild für die Auferstehung Jesu Christi haben und damit auch für die Auferstehung von uns selbst als einem neuen Menschen, als einer neuen Kreatur und frei von Sünde. Das heißt nicht, dass jetzt sofort alle Sünde weg ist. Es ist ein lebenslanger Kampf, den wir führen. Aber Jesus hilft uns dabei. Und zunehmend Schritt für Schritt, es ist ein Weg der Heiligung, wie man das auch bezeichnen könnte, in diesem Weg der Heiligung befreit er uns zunehmend von Sünde. Das ist eine Verheißung des neuen Bundes. Eine weitere Verheißung. Jesus verheißt uns seinen Heiligen Geist. Er verheißt uns, dass er kommen wird. Er verheißt uns den Tröster, der uns lehren wird, in alle Dinge leiten wird, der uns daran erinnern wird, was Jesus Christus uns gesagt hat. Er verheißt uns diese göttliche Kraft, dieses Gott in uns. Eine großartige Verheißung. Der neue Bund verheißt uns die Kirche, Geschwister. Und wir brauchen diese Beziehungen untereinander. Wir brauchen uns gegenseitig. Und Paulus drückt es so aus im 12. Kapitel des 1. Korintherbriefs. Wir brauchen uns gegenseitig genau wie die Glieder an unserem Leib sich gegenseitig brauchen, um ein funktionierendes Ganzes zu bilden. Und schließlich eine vierte Verheißung, mit der ich es hier belassen will. Man könnte sicherlich weitere hinzufügen. Es ist wohl die größte, die fantastischste, die wunderbarste Verheißung überhaupt. Denn Hans-Jürgen hat es schon angeschnitten in der Kurzpredigt. Was, Geschwister, wäre denn unser Leben, wenn es einfach mit dem physischen Tod enden würde? Was wäre das? Wofür hätte es einen Sinn? Die größte Verheißung des neuen Bundes ist ewiges Leben. Der Sünde Sold ist Tod. Gottes Gabe aber ist ewiges Leben. In Jesus Christus, unserem Herrn. So sagt es Paulus in Römer Kapitel 6 und dem 23. Vers. Geschwister, indem Jesus unser hoher Priester ist, ist er Bürger und Mittler eines besseren Bundes. Und damit komme ich zu einem zweiten Aspekt. In den nachfolgenden Versen, in Hebräer Kapitel 7, ab Vers 23, ist interessant, der Autor des Hebräerbriefs gibt hier verschiedene Eigenschaften von Jesus als unserem hohen Priester wieder. Und auf diese Eigenschaften will ich im nächsten Teil meiner Predigt eingehen. Hebräer Kapitel 7 und zunächst die Verse 23 bis 24. Vers 23, Hebräer Kapitel 7. Auch sind es viele, die Priester wurden, weil der Tod keinen bleiben ließ. Dieser aber hat, weil er ewig bleibt, ein unvergängliches Priestertum. Ein ganz wichtiger Aspekt des Priestertums, eine ganz wichtige Eigenschaft Jesu Christi als unser hoher Priester. Er ist ewig, er ist unvergänglich. Es ist mit dem Priester Jesus anders als mit den hohen Priestern im Alten Testament. Die starben und es wurde ein neuer eingesetzt. Und es ist auch anders als etwa mit Vorgesetzten in unserem Geschäft oder mit Regierungen, die wir heute sehen. Ja, ihr kennt das sicherlich. Kommt ein neuer Vorgesetzter und man fragt sich, was kommt da jetzt? Wo legt der seine Prioritäten? Was sind seine geschäftlichen Ziele? Wo will er hin? Und man fängt dann immer wieder von Neuem an, ja, zu überlegen und in Gesprächen herauszufinden, was will der jetzt eigentlich von mir? Unähnlich mit einer neuen Regierung. Da fragt man sich dann auch immer wieder, meine Güte, was bringen die jetzt wieder für Steuergesetze? Und was kommen da wiederum für Verordnungen? Und wo werden die uns jetzt noch finanziell beschneiden?
Mit Jesus als unserem hohen Priester ist das anders. Radikal anders. Er ist gestern, heute und derselbe in alle Ewigkeit. Er ist ein hoher Priester, eine verlässliche Konstante in unserem Leben. Er ist als hoher Priester eine verlässliche Konstante in unserem Leben. Wir können uns auf ihn verlassen und er ändert sich nicht. Lesen wir weiter in Vers 25, eine weitere Eigenschaft von Jesus als unserem hohen Priester. Daher kann er auch für immer selig machen, die durch ihn zu Gott kommen, denn er lebt für immer und bittet für sie. Also, ganz wichtig, was der Autor des Hebräerbriefs sagt, daher, weil Jesus Christus ein ewiges, ein unvergängliches Priestertum empfangen hat, daher kann er selig machen, die durch ihn, die durch Jesus zu Gott kommen. Und was heißt nun dieses selig machen? Ja? Heißt das selig so im Sinne von, ha, ich bin selig, glücklich, wow, hübsches Gefühl, 2 Minuten ist wieder vorbei. Nein. Wenn hier davon die Rede ist, dass er für immer selig machen kann, die durch ihn zu Gott kommen, dann bedeutet das an dieser Stelle, er kann völlig erretten. Er kann für ewiges Heil sorgen. Ja, eine Parallele zu einer der Verheißungen des neuen Bundes, die ich vorher erwähnt hatte. Es geht hier in letzter Konsequenz um ewiges Leben. Jesus Christus als unser hoher Priester schafft für uns ewiges Leben, unendliches Heil, weil er selbst unendlich ist. Und ein weiterer Aspekt, der hier im 25. Vers zum Ausdruck kommt, denn er lebt für immer und bittet für sie. Geschwister, Jesus Christus ist direkt im Allerheiligsten, im eigentlichen, wahren Allerheiligsten, an Gottes Thron. Er, dort an Gottes Thron, bittet für uns. Er setzt sich ständig für uns alle ein. Das ist eine großartige Gewissheit, die wir haben. Das ist Ausdruck, Geschwister, seiner Liebe zu uns. Und wir können uns sicher sein, dass wir einen hohen Priester haben, der für uns einsteht, direkt vor Gott. Und Vers 26 fährt fort, denn einen solchen hohen Priester mussten wir auch haben, der heilig, unschuldig, unbefleckt, von den Sündern geschieden und höher ist als der Himmel. Einen solchen hohen Priester, Geschwister, mussten wir auch haben. Wir brauchen diesen hohen Priester. Das ist das, was der Autor des Hebräerbriefs hier sagt. Wir brauchen ihn. Und interessant dann, wie er ihn beschreibt. Wie ihn der Autor, wie Jesus, der Autor des Hebräerbriefs beschreibt. Er sagt nämlich von Jesus, er sei heilig, unschuldig, unbefleckt und von den Sündern geschieden. Was heißen denn zunächst mal diese 4 Begriffe? Heilig, unschuldig, unbefleckt, von den Sündern geschieden. Nun, heilig, das kann unterschiedliche Bedeutungen haben, je nachdem, welches griechische Wort hier mit heilig übersetzt ist. Häufig im Neuen Testament haben wir ein griechisches Wort, das mit heilig übersetzt ist. Ein griechisches Wort, das aber bedeutet, für Gott und seinen Dienst herausgerufen oder beschlagnahmt sein. Jemand hat eine Aufgabe, arbeitet für Gott und in diesem Sinne ist er geheiligt, herausgerufen. Aber hier an dieser Stelle, in Hebräer Kapitel 7 und Vers 26, ist ein anderes Heilig gemeint. Ein Heilig in dem Sinne von aller Schuld rein. Jesus Christus ist von aller Schuld rein. Das ist, was uns der Hebräerbrief hier sagt.
Und interessanterweise genau diesen Gedankengang oder diesen Ausdruck von aller Schuld rein, der wird jetzt nochmals dreimal wiederholt in unterschiedlicher Weise. Unschuldig oder schuldlos, unbefleckt, was im Wesentlichen das Gleiche besagt, frei von Schuld. Von den Sündern geschieden, das könnte man nun so verstehen im ersten Moment, als ob er sich von den Sündern abgesondert hätte und nichts mit ihnen zu tun haben wollte. Aber was hier eigentlich gemeint ist, ist, Jesus war Mensch, wie wir Menschen sind. Er ist versucht worden, wie wir versucht worden sind, aber im Gegensatz zu uns ist er ohne Sünde, schuldlos, unschuldig, unbefleckt, völlig rein geblieben. Indem also der Autor des Hebräerbriefs hier viermal mit vier verschiedenen Begriffen zum Ausdruck bringt, dass Jesus Christus frei von aller Schuld ist, macht er doch ziemlich deutlich, dass ihm dieser Aspekt extrem wichtig ist. Jesus ist frei von aller Schuld. Eine ganz wesentliche Eigenschaft von Jesus, unserem hohen Priester, ohne die er auch unser hoher Priester nicht sein könnte und keine Erlösung für uns schaffen könnte. Und schließlich, eben weil er frei ist von aller Schuld, ist er über die Himmel erhöht worden. Er ist durch Auferstehung und Himmelfahrt über alle Himmel erhöht worden zum Thron Gottes, zum wahren Allerheiligsten. Geschwister, ja, einen solchen hohen Priester müssen wir haben, völlig frei von Schuld, erhöht über die Himmel, ewig. Er tritt für uns ein und er erwirbt für uns das Heil. Und lasst mich damit zu einem dritten und letzten Aspekt des Priestertums Jesu Christi kommen. Ein hoher Priester, Geschwister, wie wir wissen, bringt Blut in den Tempel und reinigt ihn damit. Wir kennen die Zeremonie zum Versöhnungstag. Sie ist ausführlich beschrieben im 16. Kapitel des 3. Buchs Mose. Nur an diesem einen einzigen Tag, am Versöhnungstag, an dem die Entsühnung des Volkes Israel geschah, nur an diesem einen einzigen Tag durfte der hohe Priester hineingehen in das Allerheiligste der Stiftshütte. Und er musste mit Blut da hineingehen. Zunächst mal mit Blut eines Stieres, um sich selbst zu entsühnen, und dann mit dem Blut eines Bocks, um die Entsühnung für Israel zu erwirken. Jesus Christus steht nicht vor der Stiftshütte, die mit Händen gemacht ist, denn die ist nur ein Abbild. Lesen wir zunächst in Hebräer 9 und den Vers 23. Hebräer Kapitel 9 und Vers 23. So also mussten die Abbilder der himmlischen Dinge gereinigt werden. Die himmlischen Dinge selbst aber müssen bessere Opfer haben als jene. Und dieser Vers 23 referenziert genau darauf. Am Anfang des 9. Kapitels im Hebräerbrief wird auf dieses Opferritual zum Versöhnungstag eingegangen. Und dieser 23. Vers nimmt Bezug darauf. Die Abbilder der himmlischen Dinge, und es ist interessant, dass hier von Abbildern gesprochen wird, mit anderen Worten, was hier zum Ausdruck gebracht wird, die Stiftshütte und ihr gesamter Gottesdienst waren ein Abbild. Oder wie es beispielsweise in Hebräer Kapitel 10 und Vers 1 genannt wird, denn das Gesetz, wiederum Nomos hier, denn das Gesetz hat nur einen Schatten von den zukünftigen Gütern, nicht das Wesen der Güter selbst. Deshalb kann es die Opfer nicht für immer vollkommen machen, da man alle Jahre die gleichen Opfer bringen muss. Also was uns der Hebräerbrief hier sagt, die Stiftshütte, der hohe Priester, der Gottesdienst, die Opferrituale, sie waren nichts als Abbilder, als Schatten, als Vorausschattungen, als Illustrationen dessen, was wahrhaftig ist, nämlich dem Thron Gottes im Himmel und Jesus Christus als dem Eigentlichen, dem wahren Hohenpriester. Und lesen wir vor diesem Hintergrund weiter in Hebräer Kapitel 10, die Verse 8 bis 10. Hebräer Kapitel 10, die Verse 8 bis 10. Zuerst hatte er gesagt, und hier wird wiederum aus einem Psalm zitiert, nämlich dem 40. Psalm. Zuerst hatte er gesagt, Opfer und Gaben, Brandopfer und Sündopfer hast du nicht gewollt. Sie gefallen dir auch nicht, obwohl sie doch nach dem Gesetz gefordert werden. Dann aber sprach er, siehe, ich komme zu tun deinen Willen. Da hebt er das erste auf, damit er das zweite einsetze. Nach diesem Willen sind wir geheiligt, ein für allemal durch das Opfer des Leibes Jesu Christi. Geschwister, es ging Gott nie darum, dass eine Stiftshütte eine Erlösung hätte schaffen sollen und der ganze Gottesdienst mit den Opfern, mit dem Blut, das dort dargebracht wurde. Es musste eine bessere Ordnung her. Und diese bessere Ordnung wird bereits hier im 40. Psalm im Alten Testament angedeutet. Gott geht es nicht um Brandopfer und um Sündopfer und um das Blut von Tieren. Gott geht es um eines, um Gehorsam. Sein Wille, Gottes Wille, Geschwister, das ist das Gesetz für uns, im allgemeinsten Sinne. Und Jesus Christus hat diesen Willen Gottes voll und ganz erfüllt. Und darum konnte er hoher Priester werden. Aber es gibt noch einen weiteren, entscheidenden, wichtigen Aspekt. Denn wir haben ja bereits gelesen, dass dann, wenn die Abbilder bereits Blut brauchten zur Entsühnung und zur Weihung, dass dann die himmlischen Dinge selbst ein besseres Opfer haben müssen. Dieses bessere Opfer, Geschwister, hat Jesus Christus höchst selbst gebracht. Hebräer Kapitel 9, die Verse 13 bis 14. Hebräer Kapitel 9, die Verse 13 bis 14. Denn wenn schon das Blut von Böcken und Stieren und die Asche von der Kuh durch Besprengung die Unreinen heiligt, sodass sie äußerlich rein werden, um wie viel mehr wird dann das Blut Christi, der sich selbst als Opfer ohne Fehl durch den ewigen Geist Gott dargebracht hat, unser Gewissen reinigen von den toten Werken, zu dienen dem lebendigen Gott. Jesus Christus, Geschwister, er selbst war im Zeremoniell des Versöhnungstages der hohe Priester und gleichzeitig auch der Bock des Sündopfers. Der Bock des Sündopfers, in dem er selbst geopfert wurde, in dem er selbst ans Kreuz genagelt wurde, auf fürchterlichste, brutalste Art und Weise zu Tode gebracht wurde und sein Blut und sein Leben vergossen hat. Als das wahre Blut, als das einzige wahre und richtige und wahrhaftig gültige Opfer im Himmel für uns und für die Schuld, die wir auf uns geladen haben. Dieses Opfer, Geschwister, dieses Opfer, dieses Blut bringt Jesus Christus vor dem wahren Thron Gottes, vor der wahren Stiftshütte dar und entsühnt uns damit. Mit diesem Blut befreit er uns von unserer Sünde, jetzt schon in diesem Leben. Durch dieses Blut wird es uns erst möglich, eine Verheißung zu bekommen, nämlich den Weg der Heiligung, ich hatte ihn vorher erwähnt, als eine Verheißung des neuen Bundes, diesen Weg der Heiligung zu gehen. Und lesen wir schließlich noch weiter in Vers 15. Und darum Ja, weil er Jesus ein Opfer ohne Fehl gebracht hat. Und darum ist er auch der Mittler eines neuen Bundes, damit durch seinen Tod, der geschehen ist zur Erlösung von den Übertretungen unter dem ersten Bund, die Berufenen das verheißene, ewige Erbe empfangen. Durch dieses vollkommene, endgültige, ein für alle Mal gültige Opfer werden wir nicht nur in diesem Leben zunehmend auf dem Weg der Heiligung von Sünde befreit, sondern, was ich vorher schon erwähnt hatte, wir erhalten dadurch die Hoffnung, die Gewissheit auf ewiges Leben, dass wir ewig in Harmonie mit Gott zusammenleben können und werden. Geschwister, es ist ein hoher Preis, den Jesus Christus für uns gezahlt hat. Er hat perfekt Gottes Willen erfüllt. Wir müssen schon in diesem Leben einen Weg der Heiligung deshalb gehen, denn wir sind teuer erkauft durch Jesu Opfer. Die Gnade, die Gott uns schenkt, die ist nicht billig. Es war teuer. Gott musste seinen einzigen, seinen eigenen Sohn opfern, damit wir befreit werden von Sünde. Und damit wir in dieser Befreiung von Sünde schließlich und endlich auch von ihrer Konsequenz, dem ewigen Tod, befreit werden und stattdessen als Geschenk, als Gabe Gottes, ewiges Leben in Jesus Christus haben. Jesus als unseren hohen Priester annehmen, Geschwister, das heißt, ihm nachfolgen, sein ewiges und endgültiges Erlösungswerk akzeptieren und damit die feste Zuversicht auf ewiges Leben. Lesen wir die ersten beiden Verse in Hebräer Kapitel 8. Hebräer Kapitel 8, die Verse 1 und 2. Das ist nun die Hauptsache bei dem, wovon wir reden. Wir haben einen solchen hohen Priester, der da sitzt zur Rechten des Thrones der Majestät im Himmel und ist ein Diener am Heiligtum und an der wahren Stiftshütte, die Gott aufgerichtet hat, und nicht ein Mensch. Jesus als unser hoher Priester ist Bürger und Mittler eines besseren Bundes. Und einen solchen hohen Priester, Geschwister, brauchen wir auch. Denn er ist sündenlos, er ist über alle Himmel erhoben, er ist ewig. Er tritt an Gottes Thron für uns ein. Und durch sein einmaliges Opfer werden wir befreit von unserer Schuld. Und durch dieses Opfer erhalten wir das Geschenk ewigen Lebens. Lasst uns, Geschwister, unser Vertrauen voll und ganz auf den wahren und einzigen hohen Priester setzen. Da hinein ist der Vorläufer für uns gegangen, Jesus, der ein hoher Priester geworden ist in Ewigkeit, nach der Ordnung Melchisedeks.